Es ist Freitag, der 23. Mai. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage International mit Christian Mölling, Senior Advisor beim Brüsseler Think Tank European Policy Center. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Herr Gassel.
Ich bin Steffen Gassel, diplomatischer Korrespondent des Stern. What a difference a week makes, möchte man heute fast sagen. Vor genau einer Woche drehte sich ja die Nachrichtenlage fast komplett um Diplomatie. In der Türkei trafen zum ersten Mal seit Jahren ukrainische und russische Verhandler direkt aufeinander. Und in den festgefahrenen Konflikt zwischen den beiden Staaten schien auf einmal mehr Bewegung zu geraten als seit langem jedenfalls. Heute, eine Woche später, herrscht Ernüchterung. In Kiew natürlich, vor allem aber bei den europäischen NATO-Partnern. Auch das zweistündige Gespräch von Donald Trump und Wladimir Putin am Montag hat keine Fortschritte gebracht, im Gegenteil. Der russische Präsident beharrt auf den Maximalforderungen vom Kriegsbeginn, keine souveräne Ukraine, Rückbau der europäischen Sicherheitsordnung auf Stand 1990er Jahre. Und der US-Präsident hat offenbar die Lust verloren, sich weiter um das zu kümmern, was er jetzt europäisches Problem nennt, nämlich den Konflikt in der Ukraine. Gleichzeitig spricht Trump offen von großartigen Gelegenheiten, die eine wirtschaftliche Kooperation zwischen den USA und Russland versprechen würden. Gerade für Bundeskanzler Friedrich Merz, der gemeinsam mit dem französischen Präsidenten und dem britischen Premier zuletzt öffentlich den Schulterschluss mit den USA ja wieder zelebriert hatte, muss das doch ein ziemlicher Schock sein, oder, Hämmerling?
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass man politisch versucht hat, die Chance zu nutzen, die man da gehabt hat. Und es gab auch diese Eigendynamik, nämlich dass man dann, als man um diesen Tisch gesessen hat, gibt es ja dieses wunderbare Foto, dann gesagt hat, wir rufen jetzt mal Donald Trump an. Das war sicherlich nichts, was lange voraus geplant gewesen ist. Aber also ich würde mir das jetzt schon fast erlauben zu sagen, man kann natürlich jetzt nur betrübt sein, wenn man vorher himmelhoch jauchzend gewesen ist und geglaubt hätte, dass aus dieser Nummer in der letzten Woche wirklich irgendwas rauskäme. Ne? Ich glaube, das unterstreicht nochmal, dass wenn man sozusagen das nur tagespolitisch betrachtet, dann kann man sowas in eine solche Stimmung verfallen. Aber in Wirklichkeit hat sich eben de facto nichts geändert an dem, was die Interessenlage auf den unterschiedlichen Seiten ist. Bis auch vielleicht bei Donald Trump ändern sich die Aussagen oder die Ausreden vielleicht nochmal hier und da, warum das jetzt so ist und warum er auf alle Fälle nichts damit zu tun hat. Auch da würde ich jetzt sagen, ne, diese Absetzbewegung ist jetzt ein europäisches Problem. Das haben wir zu einem gewissen Teil so gehört schon. Das hat Hexler auch schon gesagt. Also das ist jetzt nicht unbedingt was Neues. Das mag sein, dass das bald dann wieder anders aussieht. Das hängt, glaube ich, davon ab, wie die Amerikaner das einschätzen, wie klebrig dieser Kaugummi ist und ob sie ihn wirklich nochmal loswerden. Oder ob das der Reputationsschaden dann im Grunde genommen für die Amerikaner noch größer ist, wenn sie sich daraus zurückziehen.
Und diese Sanktionsfrage, es hatte ja von Trump diese eigentlich überraschend klaren Ansagen gegeben im Vorfeld, wenn sich Putin nicht auf diesen 30-tägigen Waffenstillstand einlässt, dann kommen harte Sanktionen. Lindsey Graham war letzte Woche da in der Türkei mit unterwegs, der renommierte US-Senator, der dieses Sanktionspaket da geschnürt hat und auch breite Unterstützung organisiert hat im Senat. Kommt aber alles irgendwie nicht so richtig in Gang.
Nee, weil, also ich würde das so einschätzen, dass Senator Graham ein Opportunist ist, der sich nicht, seine Karriere nicht riskieren wird, indem er sich jetzt gegen Trump stellt. Ich glaube ansonsten, ja, mag sein, dass Trump klar gewesen ist, aber es ist halt, ich glaube, der wichtigere Teil ihres Satzes ist, es ist eine Aussage von Trump gewesen. Und die mag ja klar sein, aber die ist halt eben so amorph und so abräumbar, oder er räumt sie selber wieder ab innerhalb kürzester Zeit, dass man da klar sagen kann, das hat keinen Bestand. Ne? Also ich glaube, es gibt ganz wenige Sachen, wo man nur sagen kann, dass das hat in einer gewissen Art von Ausrichtung von Politik hat das einigermaßen Bestand. Es gibt so kuriose Ideen von irgendwie, Wirtschaft ist gut und wir machen da irgendwelche Deals, das zeigt sich auch in diesem, wir machen mit Russland Geschäfte. Mir ist noch nicht so ganz klar, welche Geschäfte das sein sollen. Das wäre dann auch mal interessant zu wissen, aber das ist ja schon eine viel zu analytische Frage. Also offensichtlich sitzt der amerikanische Präsident in einem Theater, wo er selbst dann gleichzeitig auf der Bühne die Hauptrolle spielt. Also er spricht hier, ist glaube ich ein Monolog, den er mit sich selber hier führt.
Nach Trumps Vorstellungen sollen ja jetzt sozusagen Russland und die Ukraine den Konflikt unter sich lösen. Er will sich da offenbar rausziehen und ist die Sache leid. Und es ist ja nur die Rede, dass es eine neue Verhandlungsrunde wieder geben könnte, diesmal unter der Ägide des Vatikans. Der neue Papst hat sich ja demonstrativ mit der Ukraine solidarisiert, gleich in den ersten Tagen im Amt. Er hat Präsident Zelensky und seine Frau zur Audienz empfangen. Er hat auch in Aussicht gestellt, dass eine seiner ersten Reisen in die Ukraine führen soll. Kann dieser Amerikaner auf dem Heiligen Stuhl für die Ukraine mehr erreichen, als sein Landsmann im Weißen Haus zu tun bereit ist?
Sicherlich ja, aber nicht in der Vermittlungsrolle dann möglicherweise. Ne? Also die Positionierung näher an der Ukraine oder so wie Sie es jetzt gesagt haben, solidarisch mit der Ukraine, macht es dann schwieriger, Geheimdiplomatie durchzuführen. Muss man sich natürlich auch fragen, ob diese Geheimdiplomatie überhaupt funktionieren könnte, wenn Russland eigentlich nicht interessiert ist. Ne? Also wir haben ja in Deutschland immer noch einen Diskurs, der davon ausgeht, man müsste es nur irgendwie richtig angehen mit dieser Diplomatie, dann würde das schon passieren. Es ist so nach dem Motto, ich habe so einen langen großen Schlüsselbund, da steht Diplomatie drauf und ich habe bloß noch nicht den richtigen Schlüssel gefunden. Es könnte möglicherweise einfach so sein, dass diese Tür gar kein Schloss hat. Zumindest kein Schloss im Bereich der Diplomatie. Oder jetzt zumindest noch nicht. Aber von daher zurück zu Ihrer Frage. Ich glaube schon, dass das mit der Veränderung des Tons, das schon ein wichtiges Zeichen in Richtung der Gemeinschaft der Gläubigen auch ist. Ne? Das wird jetzt keine rhetorische oder ideologische Wunderwaffe sein, aber es ändert ein bisschen was an der Gesamtlage. Es verschiebt ein bisschen die Gewichte. Das würde ich dem Papst schon zutrauen. Und damit auch die Möglichkeit, Einfluss auszuüben und es für die einen schwerer und für die anderen leichter zu machen.
Schauen wir mal ein bisschen genauer nach dem, was in Deutschland oder was die deutsche Politik die letzten Tage getan hat. Der Kanzler und der Verteidigungsminister sind gestern in Litauen gewesen. Dort ist die Brigade Litauen der Bundeswehr feierlich in Dienst gestellt worden. 2027, das haben Friedrich Merz und Boris Pistorius nochmal unterstrichen und versprochen, sollen dann 5.000 deutsche Soldaten permanent in dem baltischen NATO-Partnerland stationiert sein, samt Familien. Heute sind es erstmal nur 400 Bundeswehrtruppen, die da vor Ort sind und die gestern in Vilnius auf dem Domplatz standen. Diese große Aufstockung binnen kürzester Zeit, 2 Jahren zu schaffen, Herr Mölling, auch gerade angesichts der Personalnot, mit der die Truppe ja ohnehin zu kämpfen hat. Glauben Sie, das klappt? Oder glauben Sie, die Chance ist groß, dass das klappt? Oder ist hier eher eine Enttäuschung programmiert, wie wir die ja zum Beispiel gerade ein Stückchen weiter nördlich in Estland erleben, wo die britische Armee eine ähnliche Rolle spielen soll, wie Deutschland sie für Litauen spielen will, aber seit Monaten unter der eigentlich zugesagten Truppenstärke bleibt?
Ich glaube nicht, dass eine Enttäuschung hier irgendwie vorprogrammiert ist oder so. Also ich glaube, man muss es so sehen, die Bundeswehr hat insgesamt einen Bedarf von zusätzlich 100.000 aktiven Soldatinnen und Soldaten. Das heißt, diese 5.000 oder 4.500, die da jetzt noch fehlen, die sind nur ein kleiner Teil des Gesamtpersonalproblems, so würde ich es, glaube ich, mal beschreiben. Die andere Alternative wäre, das ist natürlich die schlechtere, ist, dass man um diese Brigade tatsächlich, weil sie so politisch so wichtig ist und so ein Leuchtturmprojekt ist, dass man die im Grunde genommen aufstockt und dafür andere Strukturen der Bundeswehr hohl macht. Man hätte also nichts gewonnen, sondern es wäre ein reines Nullsummenspiel oder ein Verschiebebahnhof. Das wäre eine schlechte Lösung. In der Realität kann es dann nachher eine Mischung aus beiden sein, dass man sagt, okay, wir haben noch nicht genug Soldaten. Also machen wir eine Mischung aus neuen und aus schon gedienten. Ich glaube, darauf kann ich mir vorstellen, wird es hinauslaufen. Klar ist aber, es geht ja nicht darum, nur hier eine zeitliche Zusage zu erfüllen, sondern wir sind ja hier in einer besonderen Situation, in der diese zeitliche Zusage ja aus einer gewissen Dringlichkeit entspringt. Ne? Also es geht darum, diese Soldaten dahin zu bringen, um ein klares Signal in Richtung Russland zu geben, auch um nicht erst anzufangen, Truppen zu verlegen, falls ein Angriff beginnen sollte, denn dann ist es zu spät, dann wissen wir, dass die Transportwege halt einfach unter Beschuss liegen würden und man einfach nicht mehr ins Baltikum käme. Also das ist schon eine wichtige Geschichte und muss sozusagen geschaffen werden. Wenn man es nicht schafft, dann sieht man strategisch einfach schlechter aus, dann haben wir weniger Handlungsmöglichkeiten.
Werbung.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv, bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Werbung Ende.
Apropos Dringlichkeit, wie bewerten Sie denn den Einsatz unter dem Blickwinkel des Risikos, den er da mit sich bringen kann? Im Herbst, im September wohl, steht nur ein paar Dutzend Kilometer von Vilnius entfernt auf dem Territorium von Belarus ein Großmanöver Sapat an, wo tausende russische Soldaten dran teilnehmen werden. Es gibt auch aktuelle Berichte darüber, dass die russische Armee entlang der NATO-Außengrenze im Norden, vor allen Dingen bei Finnland, Gerät aufstockt, Truppenübungsplätze, Hubschrauberlandeplätze wieder instand setzt und sich offenbar auf eine größere Präsenz dort in absehbarer Zeit vorbereitet. Das betrifft ja dann alles auch unmittelbar das Baltikum direkt daneben.
Ja, genau. Und ich glaube, die Antwort ist zweigeteilt. Natürlich steigt damit auf der einen Seite das Risiko der Soldaten und des einzelnen Soldaten vor Ort. Ich versuche es mal so rum mit der Antwort. Gleichzeitig gehen wir ja davon aus, dass diese Präsenz zusammen mit anderen Maßnahmen abschreckend wirkt und deswegen der Einsatz nicht des einzelnen Soldaten, sondern aller Soldaten eigentlich vermieden werden kann. Darum geht es ja letztendlich. Wenn man es umdreht, ist, wenn man da jetzt keine Soldaten hinstellt, dann heißt das im Umkehrschluss, dass man die dann später irgendwo anders unter viel schlechteren Bedingungen möglicherweise einsetzen muss und damit das Risiko für die Soldaten und für Europa dann trotzdem eigentlich da ist. Ne? Ich glaube, das ist das, was man in dieser Debatte immer wieder verpasst, dass man über die Alternativen dann einfach nicht nachdenkt.
Friedrich Merz hat da gestern bei seiner Rede auf dem Domplatz in Vilnius einen sehr prägnanten Satz gesagt. Er hat gesagt, der Schutz von Vilnius ist der Schutz von Berlin. Wenn man sich mal anguckt, dass Vilnius nur 800 Kilometer Luftlinie von Berlin entfernt liegt, dann scheint das sozusagen sehr plausibel zu sein. Ich habe mich gefragt, ob die Relevanz dieses Einsatzes eigentlich in Deutschland schon gut angekommen ist und ob das gut erklärt worden ist, warum das so wichtig ist. Ich meine, Sie haben das gerade schon beschrieben, diese Abschreckungsfunktion, die man sich davon erhofft. Aber haben Sie den Eindruck, dass die Bundesregierung das sozusagen der eigenen Bevölkerung schon ausreichend erklärt hat? Oder ist es vielleicht umgekehrt eher so, dass deutsche Politiker zu viel Kommunikation dazu im eigenen Land eher vermeiden, weil sie fürchten, dass diese erste permanente Stationierung der Bundeswehr im Ausland, die dieser Einsatz ja darstellt, weiten Teilen der Bevölkerung letztlich schwer vermittelbar ist?
Also ich glaube, Sie haben mit allem recht und das ist sozusagen das Schreckliche an diesem Panoptikum. Also es gibt die, glaube ich, die Sorge, dass die Bevölkerung das vielleicht nicht verstehen könnte. Ich glaube gleichzeitig aber auch, dass die Bevölkerung das sehr gut versteht, weil man das kann man erklären. Und diese Lücke, die muss man eigentlich schließen. Und es ist gut, dass Friedrich Merz das in Vilnius gesagt hat. Ich glaube, es wäre noch viel besser, wenn nicht nur er, sondern viele andere, aber gerade er voran, dass in Deutschland sehr klar sagen würden, warum wir nicht nur diese 5000 Soldaten da stationieren, sondern viele, viele Milliarden Euro jetzt in die Hand nehmen und uns mit mehr Verteidigungsfähigkeit und mehr Sicherheit ausstatten. Das ist in der ersten Regierungserklärung noch nicht so, wie ich es mir wünschen würde, vielleicht darf ich das so rumformulieren, passiert. Da kann man noch was oben drauflegen und ich glaube, man muss es auch permanent wiederholen. Man muss immer wieder sagen, warum wir das eigentlich machen, um damit auch den Resonanzraum, den Aufmerksamkeitsraum mit diesem Thema zu besetzen und auch mit einer bestimmten Tonalität, wie man so schön sagt, zu besetzen. Ne? Also es kommt nicht nur darauf an, dass man was sagt, sondern auch, was man da im Grunde genommen sagt. Ne? Denn, letzter Satz dazu, natürlich sind wir mit all diesen Sachen in Deutschland ungeübt. Also im Umgehen ungeübt, das meine ich damit. Andere Länder haben eine viel größere Routine, diese Themen zu durchdenken und tun sich damit nicht schwer. Das kann aber nicht der letzte Satz dazu gewesen sein, sondern der nächste Satz muss dann sein, naja, dann müssen wir es eben halt lernen. Und warum müssen wir es lernen? Ja, weil wir in einer Zeit sind, in der es zurzeit enorm gefährlich ist. Und wir nicht darauf hoffen dürfen, dass diese Zeit irgendwie einfach wieder verschwindet und wir wieder zurückfallen in alte Zeiten, in denen wir keine sicherheitspolitischen Probleme gehabt haben und wir mit unserem Wohlstand im Grunde genommen alle Differenzen wegwischen konnten.
Also was für Äußerungen in Deutschland würden Sie sich denn, also was vermissen Sie, was müsste öfter oder was müsste deutlicher gesagt werden?
Naja, dass letztendlich die, so wie Merz das auch gesagt hat, dass die Sicherheit der Europäer, der europäischen Hauptstädte, der europäischen Länder direkt verbunden ist mit unserer Sicherheit. Es ist nicht nur eine Frage der Solidarität, sondern auch wirklich von unserer eigenen Sicherheit. Wenn wir den, wenn Sie so wollen, den Schutzpuffer um uns drum herum nicht mehr haben, nicht nur von den einzelnen Staaten, sondern auch der Solidarität dieser Staaten untereinander, das macht es ja letztendlich aus, das bringt ja die Sicherheit, dann wird es für uns um einiges gefährlicher, dann werden wir sehr viel erpressbarer werden. Und ich glaube, das müsste man häufiger und sehr viel klarer erklären. Und ich glaube, man kann sich ein Beispiel nehmen und sich auch Hilfe holen bei vielen anderen Staaten, die das zurzeit genauso erleben und auch so kommunizieren. Also das geht nicht nur um die baltischen Staaten, das sind Staaten, die uns eigentlich sehr nahe sind. Gucken, finden die Norweger, die Dänen, die Schweden, das geht runter bis nach Polen, Rumänien. Das sind alles Länder, die in großer Sorge zurzeit leben. Und diese Sorge haben wir uns noch nicht zu eigen gemacht. Das heißt nicht, dass man die gleiche Sorge haben muss. Das ist kein Befehl zur Sorge. Aber ich glaube, man kann sich ja schon die Frage stellen, warum haben die eigentlich so eine Sorge? Warum ist das eigentlich so? Und wir haben immer wieder in Deutschland auf der einen Seite, war auch im vorletzten Koalitionsvertrag noch drin, wir wollen unseren Partnern mehr zuhören. Gleichzeitig hat man den Eindruck, wir sind eigentlich taub, beziehungsweise wir hören zu wie so ein wirklich so ein klassischer Vater seinem noch viel zu jungen Sohn in einer paternalistischen Art und Weise zuhört und dann nachher aber sagt, ja, ja, red du nur, ich weiß es aber besser im Grunde genommen. Ja, also das ist auch, so sind wir leider mit Aussagen auch aus dem parlamentarischen Raum wieder in diese Legislatur gestartet, wo man nur sagen muss, da sind wir zurzeit auf einem Sonderweg. Zumindest in Zentraleuropa, und dazu gehören wir halt als Deutschland auch, im Vergleich zu all unseren Partnern. Und die Frage ist, merken wir das, dass das keine Solidarität ist und dass das im Grunde genommen auch das Europa, von denen dann immer wieder geredet wird, dass das da überhaupt gar nicht vorkommt in unserer Denke, sondern dass auf einmal ein sehr nationaler Diskurs ums nationale Hemd im Grunde genommen geführt wird und die europäische Hose, die zum Gesamtpaket Gott sei Dank mit dabei sein sollte, die ist irgendwie gar kein Thema in diesem Diskurs.
Zum Schluss nochmal der Blick nach Russland. Wladimir Putin hat gerade zum ersten Mal seit Monaten seine Truppen in der Region Kursk besucht in Russland. Wir erinnern uns, im August vergangenen Jahres hatte die Ukraine hier einen überraschenden Vorstoß auf russisches Gebiet gemacht und sich monatelang bis ins Frühjahr diesen Jahres festgesetzt. Das hat wohl geholfen, die eigenen Truppen, also die ukrainischen Truppen an anderen Teilen der Front, zum Beispiel im besetzten Donbass, etwas zu entlasten. Und bei der reichlich mühsamen Rückeroberung griff der Kreml dann ja sogar auf Truppen aus Nordkorea zurück. Nun aber ist Kursk bis auf wenige Quadratkilometer wieder unter russischer Kontrolle. Und hochrangige Offiziere sollen während Putins Besuch dort Witze über einen möglichen Angriff auf die ukrainische Großstadt Sumy, kurz jenseits der Grenze auf ukrainischem Gebiet, gemacht haben. Vor Kriegsbeginn haben in Sumy etwa 300.000 Menschen gelebt. Von Sumy aus hatte die Ukraine den Vorstoß auf Kursk gestartet. Und die Stadt, das ist mir bei der Vorbereitung aufgefallen, hat übrigens eine Städtepartnerschaft mit Celle in Niedersachsen. Sumy liegt seit Wochen ja schon immer wieder unter schwerem russischen Beschuss. Und jetzt hat Putin zusätzlich auch noch die Einrichtung einer Pufferzone entlang der ukrainischen Grenze angekündigt. Herr Mölling, womit rechnen Sie an der Front für die kommenden Wochen? Ist Russland inzwischen wieder stark genug für sozusagen einen Angriff auf breiter Front? Oder halten Sie es für wahrscheinlicher, dass der Kreml versuchen wird, jetzt erstmal die Reste der ukrainischen Provinzen, die Moskau ja offiziell schon als russisches Staatsgebiet bezeichnet, die offiziell annektiert worden sind. Da gibt es ja immer noch Gebiete, die die ukrainische Armee noch hält. Ist da eher zu erwarten, dass sich, dass die russischen Truppen versuchen werden, dort diese Gebiete noch zu erobern, bevor sie weiter nördlich im größeren Stil jetzt Angriffe beginnen.
Also es läuft ja zurzeit schon länger, seit 3-4 Wochen ungefähr, die neue russische Frühjahrsoffensive, und das, was wir da sehen, ist Teil dessen. Also das ist jetzt alles nichts Überraschendes in dem Sinne, sondern sortiert sich hier ein, und dass man sozusagen bei dem Fortschritt auch an Städte wie Sumy denkt, ist, glaube ich, klar, einfach weil eben die eine gewisse Sichtbarkeit haben. Ob man die jetzt wirklich versucht einzunehmen, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht einschätzen. Klar ist aber, dass man, glaube ich, immer noch den Schwerpunkt auf der russischen Seite in Richtung Donbass legt, weil das ist das Versprechen, das Putin abgegeben hat. Und das ist das, woran er zu Hause sicherlich auch gemessen wird, ob er es geschafft hat, mit dem hohen Blutzoll dann tatsächlich auch diese Minimalanforderungen, die er sich selber gestellt hat, im Grunde genommen zu erfüllen. Ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, ob dabei ein Angriff im Norden weiter vielleicht einfach hilfreich ist, weil es die Ukraine in Zugzwang bringt, sich zu überlegen, wie sie ihre Truppen anders aufteilen muss. Das ist natürlich, soll man sagen, ja, ein von allen zu beobachtbares Geschäft, militärisches Geschäft der letzten 3 Jahre, ne? Dass man einfach versucht, den Gegner in eine Zwangslage zu bringen, hofft, dass er möglicherweise einen Fehler macht, ein Risiko übersieht dabei, und man da dann im Grunde genommen daraus wieder einen neuen Vorteil schöpfen kann.
Das war die Lage international für heute. Die nächste Folge, dann wieder mit meiner Kollegin Miriam Holstein, gibt es wie gewohnt am kommenden Freitag auf RTL Plus und überall sonst, wo Sie gern Podcasts hören. Vielen Dank fürs Zuhören, ein schönes Wochenende und bis bald.
Tschüss, bis bald.